Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch euer Aktienbuddy Marcel.
Heute, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja.
Folge Nummer 206. Und heute haben wir einen Depot-Roast, worüber ich mich sehr freue, weil es ist auch immer spannend, wenn man so die Depots mal auseinandernehmen kann von anderen.
Ein sehr großes Depot, ja. Mega viele Positionen, aber ich dachte am Anfang so ein bisschen so, naja, jetzt kommt hier klein. Er hat 80 Positionen, verteilt auf 200.000 Euro, also bleibt auf jeden Fall dran, weil wir brauchen natürlich auch noch deine Hilfe, weil wir haben eine spannende Aufgabe, eine kleine Challenge mitgebracht für ihn, wie er vielleicht es schafft, sich selber so ein bisschen mal die Ketten anzulegen. Ihr werdet auch erfahren, was drin ist und welche Aktien wir definitiv verkaufen würden. Marcel, bei mir heute, Freitag, wenn ihr das hört, geht bei mir der erste Arbeitstag wieder los. Ich bin im wunderschönen Berlin und ist so ein bisschen komisch, muss man sagen. So nach 6 Wochen jetzt wieder, es geht los. Das Geile ist aber noch, mein Telefon beruflich ist immer noch umgestellt. Also keiner weiß, dass ich da morgen komme. Ich bin so ein bisschen so der Special Guest.
Ja. Dein Sabbatical ging genau 6 Wochen.
Nee, nicht wirklich.
Nicht ganz.
Aber man guckt ja doch immer so ein bisschen rein, etc.
Ja.
Also, naja, wie war denn eigentlich deine Woche? Du warst viel unterwegs, habe ich gehört.
Oh ja, tatsächlich sehr viel am Arbeiten, überall in kleinen Dörfern rund um Leipzig. Aber jetzt hier bei dir und ich freue mich auf diese Folge.
Du hast aber trotzdem auch ein Interview geführt.
Das stimmt wiederum.
Mit einem Startup aus Leipzig.
Richtig.
Bei unserem heutigen Werbepartner. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt schon mal drüber, weil dann ziehen wir hier den Podcast durch, komplett ohne Werbung. Also, bei unserem Werbepartner Companisto, da hast du die Möglichkeit, in Startups zu investieren. Ab 250 Euro geht es los. Und Marcel, welches Unternehmen hattest du denn jetzt im Interview?
Genau, es ging um Schokolade und zwar in nachhaltigster Form und die Firma heißt Nukau und hat sich dem Thema verschrieben, dass man das Ganze eben auch wirklich auf nachhaltige Beine stellen kann. Und tatsächlich, ich habe es live in dem Video probiert, es war sehr, sehr lecker, oder kurz vor dem Video probiert, sehr, sehr lecker, konnte man auf jeden Fall mal so aus Produktseite schon mal empfehlen. Aber auch was dahinter steckt, natürlich auch mittlerweile mit Umsätzen, mit Investoren, da ist schon einiges dahinter, also da kann man auf jeden Fall mal reinhören und da kann man auch nach wie vor noch investieren.
Genau, also man kann noch investieren, Finanzierungsziel sind 6,85 Millionen, wie gesagt, ab 250 Euro geht's los, ihr müsst eure Depotdaten bereithalten, weil ihr bekommt richtige Aktien in euer Depot gebucht, Unternehmensbewertung schon 20 Millionen Euro und man ist auch mit großen internationalen VCs dabei, zum Beispiel Five Season Ventures, Köhler Investment und DLF Venture. Die angestrebte Rendite pro Jahr 58,88% pro Jahr und die angestrebte Gesamtrendite in 4 Jahren 573%. Glaubst du, dass das ein Unternehmen ist, welches in, und das frage ich dich jetzt mal ganz klar, in 4 Jahren noch existiert und dem es besser gehen wird, wenn sie ihren Weg so gehen?
Ja, wenn sie ihren Weg so gehen, definitiv, weil das sieht doch ganz gut aus und der bisherige Erfolg gibt dem Unternehmen ja auch auf jeden Fall recht. Ich glaube, dass da auch das Geld an der richtigen Stelle steht und sie auch sehr schnell umswitchen können, dann doch zur Profitabilität. Und da sind doch, denke ich, noch spannende Projekte, die sie da vor sich haben. Mir gefällt das ganz gut. Ich bin ein großer Fan von diesem Startup. Ja. Natürlich muss man immer die Risiken hinweisen. Du hast das gerade jetzt schon mitgemacht. Und es gibt ja noch andere Startups, die gerade bei Companisto investierbar sind. Und da kann man sich durchaus auch den einen oder anderen anschauen. Zum Beispiel Harvest AI hat. Auch da hatten wir ein Interview geführt. Auch da kann man nach wie vor investieren. Oder Upvisit, Adaptive Balancing Power ist mit dabei und Kautz, auch da kann man investieren.
Ich möchte auch ganz klar nochmal sagen, auch wir am Aktienmarkt nicht alle Eier in einen Korb legen, also breit gestreut, nie bereut. Wir haben insgesamt schon 8.780 Euro investiert in ganz viele Startups, also Ivy zum Beispiel, die waren ja auch bei der Hülle der Löwen, Atmo, BAM Ticketing, Big Ref Content, Pepper, CureVision, Dermago, Fritzi Frisch, also ganz,
und
ganz
so
viel, Green City Solutions und so weiter und so fort. Und man muss auch tatsächlich sagen, klar, wir haben auch jetzt schon Unternehmen dabei, die sind Mehrwert. Hero Software plus 7,62%. Green City Solutions fast 60%. Ja. Content Pepper 3,4. Dann haben wir auch noch Adaptive Balancing Power. Sie machen Ladestationen, Supercharger 30,68%. Aber wir haben natürlich auch schon mal daneben gegriffen, nämlich mit unserem ersten Investment Yodel.io. Ich würde sagen, wir packen jetzt einmal den Link zu Companisto in die Shownotes, aber natürlich auch zu dem Interview. Prädikat hörenswert. Ich habe es mir angehört.
Oh, okay, ja.
Ja, also sehr schön. Ich bin begeistert. Jetzt, wo man spazieren geht, die Leute sehen uns ja jetzt, also mich jetzt öfter auch auf Instagram.
Ja.
Das ist ja hier, das ist so die unsere kleine Routine. Der Kleine muss schon wissen, was hier passiert. welche Themen hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, es gibt spannende Kooperationen in dem Pharma-Bereich. Es wird außerdem um CrowdStrike gehen. Es gibt doch interessante News zu Delivery Hero. Auch da habe ich was mitgebracht.
Ja.
Allgemein möchte ich das Thema Dividendenerhöhungen ansprechen, sowie auch meinen Flop der Woche aus der Automobilbranche. Relativ klassisch zu sehen. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe so ein bisschen heute den Tod dabei.
Oh, schön.
Einmal habe ich den leisen Tod. Dann habe ich den dummen Tod.
Krass. Das wird eine sehr schöne Folge.
Das wird eine schöne Folge. Danach sprechen wir über Intel. Vielleicht hat das auch was mit Tod zu tun. Nein. Dann sprechen wir, frisch reingekommen, Cisco kauft Splunk für 28 Milliarden US-Dollar. Da sprechen wir nochmal ganz kurz drüber. Wir haben ein kleines Feedback bekommen. Da werden wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Als Top der Woche habe ich fast die Deutsche Bahn mitgebracht. Aber etwas anderes sprechen wir dann auch nochmal. Und diese Woche kam raus, Business Insider, es wurde geleakt, die Talkshow-Verträge der Öffentlich-Rechtlichen. Hast du davon schon gehört? Ich hoffe, kennst du auch schon die konkreten Zahlen?
Ja, grob schon, ja.
Ich glaub,
mein
Gott. Aber ihr werdet erfahren in meinem Flop der Woche, wo eure Gebühren hingehen und dann könnt ihr mal überlegen, ist es das wert? Dann, wie gesagt, roasten wir das Depot. Wir haben eine schöne Community-Frage auch noch heute mit dabei. Es wird heute, glaube ich, ein bisschen länger. Und zwei Investmentideen und da werden wir mal schauen, ob die Unternehmen einen Burggraben haben. Wir werden es nochmal kurz erklären und ob sie auf unsere Watchlist kommen. Und jetzt, Marcel, mein Gott, schon fast 7 Minuten um. Danke fürs Zuhören. Erleuchte uns mal mit deinem ersten Thema. Worum geht's?
Ja, also Merck, das Unternehmen, das Pharmaunternehmen und auch,
welches?
Ich sag mal, Meditech, also aus Deutschland.
Ja.
Genau, setzt auf KI und sie haben eine Kooperation und nicht nur eine, sondern gleich zwei abgeschlossen diese Woche. Und zwar mit Benevolent AI und Exscientia, wenn ich es richtig ausspreche. Und beide setzen eben auf KI für die Entdeckung neuer Wirkstoffe im Bereich der Onkologie, Neurologie und Immunologie. Das heißt wiederum, dass die Forschungsaktivitäten eben weiter ausgebaut werden sollen, vor allem auch bei Merck.
Ja.
Und da auch das Zitat, direkt vom Leiter von Forschung und Entwicklung. Und zwar, angesichts der Verschmelzung von Wissenschaft, Daten und künstlicher Intelligenz wollen wir die Entwicklung neuer und hochinnovativer Kandidaten beschleunigen und somit den Weg zu bislang ungeahnten medizinischen Durchbrüchen ebnen. Ja, das klingt natürlich super und wird wahrscheinlich dann auch möglicher sein. Beide Partnerschaften umfassen eine niedrige, zweistellige Millionenzahlung im Voraus. Also hier gibt es schon erstmal Geld für die zwei Startups. Und dann haben die natürlich wie immer ganz klassisch in der Branche auch Anspruch auf satte Meilensteinzahlungen. Das heißt, wenn gewisse Ziele erreicht wurden mit der Forschung bei gewissen Kandidaten, dann gibt es eben nochmal Einmalzahlungen an die jeweiligen Partner. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde es interessant, weil Merck sich hier auch ein bisschen auf die Zukunft besinnt und nicht nur bei den alten Leisten bleibt, sondern auch mal wirklich ein bisschen Gas gibt.
Das stimmt, ja.
Und das, sowas lese ich natürlich tatsächlich gern, weil das ist ja das, was in Deutschland immer so ein Thema ist. Ja, also wie man auch global aufgestellt ist, wenn Merck ist halt global auch ordentlich dastehend. Das ist jetzt kein,
so ein Hidden Champion, über den man, also ich glaube, das ist auch so einer, wenn es heißt, zähle mal deutsche Champions auf.
Vergisst man.
Spricht man nicht drüber.
Genau, obwohl die ja ganz oben mitspielen, ja. Also es ist schon, ist wirklich
spannend. Schade eigentlich. Die Aktie auch in 5 Jahren, 73%.
Ja.
In 10, 134. Dividendenrendite aktuell 1,38%. KGV 21, also ich glaube, sie sind jetzt nicht wirklich teuer bewertet, sie sind aber auch nicht wirklich hoch bewertet, 74 Milliarden Dollar Market Cap. Was sagst du denn eigentlich zum Chart, weil insgesamt in den letzten 12 Monaten 3,31% und hier to date minus 8,04%.
Ja, nach dem wahnsinnigen Lauf Ende 2021 gab es jetzt erstmal eine Korrektur, die hat sich jetzt auch hingezogen, sagt über die letzten fast 2 Jahre jetzt. Und ja, klar, aber geduldige Anleger nehmen das weiterhin mit. Diese Konsolidierung wird auch wieder enden und dann wieder, ich sag mal, in steigenden Kursen münden, sehr wahrscheinlich. Ne? Also das sieht insgesamt trotzdem sehr, sehr gut aus. Und wer hier schon seit 5, 6 Jahren dabei ist, der freut sich ohnehin auf wirklich eine tolle Rendite.
Ich glaube, ich habe mir die Woche auch so überlegt, warum investieren wir eigentlich nicht mehr in Deutschland? Und ich glaube, viel mehr Menschen würden auch tatsächlich deutsche, europäische Aktien kaufen. Und ich glaube, ein Riesenpunkt ist tatsächlich auch, dass es nur einmal im Jahr Dividenden gibt. Das ist, man ist dann immer mehr so ein bisschen so, naja, hier habe ich einen Pharmakonzern, da kriege ich 4-mal im Jahr Dividende. Und da, weil, machen wir uns mal nichts vor, du oder ich, wir sind nicht in der Lage einzuschätzen, welches Pharmaunternehmen hier den besseren Wirkstoff hat oder die besseren Medikamente. Das ist schwierig. Das zeigt uns aber die Aktienbewertung. Also der Markt zeigt uns eigentlich das, was so die Allgemeinheit denkt. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, Merck aus Deutschland zu investieren. Ich würde eher sogar, wenn man sagen würde Merck, würde ich sagen, ach ja, Merck aus den USA, aber nicht aus Deutschland.
Ja.
Das ist so, glaube ich, den deutschen Unternehmen würde es wirklich gut tun, mehr viermal im Jahr eine Dividende zu zahlen.
Wir kennen aber auch die Rahmenbedingungen der deutschen Unternehmen und die sind halt einfach viel, viel schwerer als im Ausland.
Das,
weshalb man natürlich aus Investorsicht dann eher den leichteren Weg wählt oder den sinnigen, ne? Weil man hat ja wenig Alternativen und dann nimmt man die ja für einen am besten ist. Deswegen kann man es nicht verurteilen. Ja.
Das auf jeden Fall. Marcel, hast du schon mal vom leisen Tod gehört?
Also ich bin gespannt, wie du das jetzt auf Aktien beziehen wirst.
Die WHO hat oder bezeichnet diese Krankheit oder dieses Problem, und dieses Problem haben 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt, als leisen Tod, nämlich Bluthochdruck.
Okay.
50% der Menschen mit Bluthochdruck wissen gar nicht, dass sie welchen haben.
Ja.
Und jetzt geht's noch weiter. 4 von 5 werden falsch behandelt. Also das ist schon hart.
Ja.
Das finde ich persönlich ist sehr, sehr erschreckend. Und sollte sich an der aktuellen Behandlungsweise nichts ändern, sollen bis 2050 76 Millionen Menschen daran sterben. Das ist schon sehr, sehr viel. Und die Lösung ist, ganz einfach, Marcel, auch jetzt an dich gerichtet, weniger Alkohol
du bist ein Schatz.
Und weniger Salz.
Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Bewegung.
Und ein bisschen mehr Bewegung, aber fang erstmal mit dem weniger Alkohol an.
Okay.
Und hier ist es tatsächlich so, jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man natürlich aus Anlegersicht jetzt nicht davon profitieren, sondern helfen. Und das große Problem ist tatsächlich, es gibt sehr viele Medikamente gegen Bluthochdruck. Und die WHO sagt auch, wenn man Menschen richtig medikamentös einstellen würde, weißt du, wie viel dann eine Behandlung kostet? 1 Cent.
Ach, doch so
teuer. Also es ist wirklich nicht teuer, ja.
Okay.
Und es gibt aber ein Unternehmen, das hat sich auf diese Medikamente spezialisiert. Und ich habe davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nein.
Wir stellen auf jeden Fall, müssen wir es irgendwie nochmal in die Shownotes stellen. Ich sag dir mal die WKN. A0EABR.
Ja.
Und es ist die aus Italien, die Industria Chemica e Farmaceutica S.p.A.
Und Ricordati.
Und Ricordati, genau.
Ja, okay.
Und dieses Unternehmen hat tatsächlich im Schnitt in den letzten Jahren 10% Kursgewinne hingelegt.
Mhm.
Und man könnte sich mal anschauen, du hast ja auch schon mal Roche mit dabei gehabt. Roche arbeitet auch an einem Medikament. Ich glaube aber nicht, dass wir hier in den Bereichen von 1 Cent landen bei Bluthochdruck, bei Roche aus von den Schweizern.
Ach.
Aber ich glaube, es ist ein großes Problem. Und man sollte vielleicht auch sich so mal, das ist ja wie mit Diabetes, ja, das ist ja auch eine weltweite Volkskrankheit und ich glaube, das Thema Bluthochdruck wird irgendwie noch gar nicht so an den Märkten gespielt.
Ja, okay.
Also ich habe davon noch nie gehört, dass ein Unternehmen jetzt hier Bluthochdruck, ich wusste gar nicht, dass Bluthochdruck so ein Riesenproblem ist, aber 1,3 Milliarden Menschen, 50% wissen gar nicht, dass sie es haben, 4 von 5 falsch behandelt, ich glaube, hier könnte man mit dem richtigen Pick, und hier muss man aber richtig Stockpicken machen, vielleicht langfristig richtig gewinnen. Aber es ist schwierig, hier erstmal den Gewinner herauszufinden. Also sollte sich jemand in dem Bereich auskennen, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer.
Ja, klar.
Also vielleicht auch Ärzte, die hier zuhören, die sagen, Mensch, ich bin Dr. Bluthochdruck.
Mhm.
info@modernvalueinvesting.de.
Her damit.
Oder mal Instagram, würde mich total interessieren.
Absolut. Zwei Probleme, bevor man investiert. Also A ist das Problem, dass die theoretisch zu behandelnden Patienten ja gar nicht wissen, dass sie behandelt werden.
Genau.
Das ist das Thema. Und wenn das so günstig ist, ist ja die Frage, wer soll da jetzt noch reingehen? Ne? Also das ist ja nicht viel zu holen. Das ist es.
Das ist ja die Frage. Aber Roche ist groß mit dabei.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, hier muss was passieren.
Ja, gern. Na klar.
Und
also alles in der Medizin.
Könnte ja irgendwie eine Investmentidee sein. Wie gesagt, man hat so das Potenzial von 750 Millionen Kunden.
Ja. Ja, das sind schon dann viele, ne? Das ist keine Frage. Also ist sicherlich viel machbar. Ganz andere Thematik.
Bitte.
Ganz andere Branche. CrowdStrike. Und sie haben diese Woche bekannt gegeben, auch zuzukaufen. Und zwar das Unternehmen Bionic.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Ich glaube, wenn dein Unternehmen angegriffen wird von Cybersecurity, also von Hackern, dann hast du auch Bluthochdruck.
Das kann sein, dass du dann natürlich erstmal ganz schön rot im Kopf wirst, aber auch so natürlich sich unwohl fühlst, vielleicht ein flaues Gefühl
und
in der Magengrube.
Ich wage zu sagen, dass 50% der Unternehmen, die angegriffen werden, gar nicht wissen, dass sie angegriffen werden.
Das kommt noch hinzu.
Und dass 4 von 5 eine falsche Cybersecurity-Lösung haben.
Ja, sie werden schlecht falsch behandelt. Ja, kann
finde,
sein.
Finde die Gemeinsamkeit.
Aber es hat jeder selbst in der Hand, da eine schöne Lösung zu finden. Und CrowdStrike bietet ja nun mal auch eine sehr gute Lösung. Und jetzt erweitern sie diese Lösung, weil sie eben Bionic kaufen. Und Bionic ist ja doch ein Startup, welches schon mittlerweile 350 Millionen Dollar kostet. Und das wird großteils in bar bezahlt, teils auch ein bisschen, also ein kleiner Teil noch in Aktien. Und Bionic macht mittlerweile einen Jahresumsatz von 50 Millionen Dollar knapp.
Ja.
Und zuletzt wurde das Unternehmen sogar haben die 80 Millionen Dollar eingesammelt. Also auch da ist Geld erstmal da, um weiter zu wachsen. Und der CEO von CrowdStrike, daher kurz sein Name, sieht natürlich sein Unternehmen CrowdStrike weiterhin führend in der Technologie, in der Branche, gerade auch im Thema Cloud, ist die Falcon-Plattform da sehr, sehr stark und eben diese Übernahme, also Bionic-Produkte werden diese Falcon-Plattform auch weiter erweitern. Finde ich gut, finde ich spannend. Hier muss es auch weitergehen, klar. Und wer nicht, oder wer hier sich ausruht in diesem ziemlich hart umkämpften Markt, der ist zum einen die hohe Bewertung nicht gerecht und auch zum anderen kann auch schnell mal abgehängt werden. Ne? Das also, darf man nicht vergessen.
CrowdStrike ist riesengroß. Ja, 40 Milliarden Dollar. Meine beste Aktie im Depot, also du bist investiert, ich bin investiert und auch ganz wichtig, bei Nucao sind wir jetzt investiert. Also auch da nochmal unseren Disclaimer beachten.
Stimmt, ja.
Ich muss dir aber was sagen. Okay. Ich habe bei Seeking Alpha, habe ich einen Artikel gelesen, auch zu dem Thema CrowdStrike. Und CrowdStrike, sie machen ja dieses Endpoint Security. Also sie sind so die letzte Brandmauer, bevor es hier abgeht ins Unternehmen. Mhm. Und weißt du, wer dort Marktführer ist mit 17,7%. CrowdStrike.
Okay.
Weißt du, wer auf Platz 2 ist mit 16,4%?
Zscaler. Nein.
Microsoft.
Microsoft schon, ja, na gut.
Ja, ja
schon
mal den dann kommt mit 8,5 Tradix, dann mit 6,4 Trend Micro, VMware mit 4,6, Sophos und Asset mit 4,3 und dann ist der Rest des Marktes 37% teilen sich an.
Fragmentiert.
Genau. Und der gesamte Markt ist um 27% gewachsen auf 8,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Und ich glaube, Marcel, dass dieses Unternehmen in den nächsten 5 Jahren gekauft wird.
Oh, okay.
Also ich würde eine Langfristspekulation machen. Ja. Aber ich glaube, dieser Markt wächst sehr, sehr stark. Ich glaube, sollte CrowdStrike nochmal runtergehen, könnte ich mir vorstellen, weil das ist dieser Markt, das ist ja immer, hohe Margen locken auf welche an. Ich hätte jetzt gesagt sogar schon am Anfang, naja, vielleicht Microsoft, das würde passen, aber Microsoft ist schon groß, das würde eine Kartellbehörde nicht durchgehen. Jetzt frage ich mich, wer könnte die kaufen? Ich wünsche mir niemand, weil ich will sie ja noch lange im Depot haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Cloud-Anbieter wie Alphabet oder so, und die hätten auch das Geld, so ein Unternehmen mal schlucken würden. Mhm. Also, ist jetzt hochspekulativ, aber wir haben hier eine Bruttomarge von 74%. Das lockt Begehrlichkeiten an. Und ich bin gespannt, ob CrowdStrike in der Lage ist, sich weiterhin, sie haben anscheinend eine Technologieführerschaft, deswegen sind sie auf Platz 1, sich aber gegen Microsoft, weißt du, also einfach so durchzuhalten, weil CrowdStrike ist gewachsen mit 62% je über hier. Microsoft mit 60%. Ich glaube aber, Microsoft hat einfach den unfairen Wettbewerbsvorteil. Sie haben diese ganzen Kunden schon in der Cloud.
Ja, das ist klar, das ist keine Frage. Ja,
und ich könnte mir vorstellen, dass ein Cloud-Anbieter hier irgendwann mal zuschlägt.
Ja, zwei Dinge dazu. Ich weiß gar nicht, ob die Behörden, es wird wahrscheinlich lange dauern, aber wenn sie sagen, CrowdStrike kaufen würden, Microsoft ist natürlich wieder eine ganz andere Branche, als es jetzt Activision Blizzard war, aber wahrscheinlich wird man gleich viel bezahlen müssen.
Ich glaube aber nicht, dass das durchgehen würde, weil Microsoft schon hier mit 16,4% Marktanteil der zweitgrößte ist.
Eh schon in diesem Bereich.
Aber warum denn nicht eine Alphabet?
Ja, oder Amazon oder Apple.
Jetzt meine Frage an dich.
Apple können sich's leisten, locker.
Ja, Apple auch mit der Cloud. Jetzt meine Frage an dich. Nehmen wir mal an, jetzt kommt das Angebot. Also wir haben einen Preisaufschlag 30%. Das heißt, wir sind jetzt bei 162 Dollar und morgen kommt das Angebot, CrowdStrike zu übernehmen für 200. Ich glaube, ich würde tatsächlich nicht verkaufen, sondern aussitzen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es nicht durchgeht. Also aufgrund Marktmacht etc. Und ich würde CrowdStrike nicht aufgeben wollen.
Wenn Microsoft das Angebot macht, meinst du, oder?
Weil nee, also wenn jetzt Angebot irgendeiner. Macht,
dann glaube ich, weiß ich nicht, ob das nicht
durchgeht. Also
wenn irgendeiner,
ich würde glaube ich nicht, ich würde bis zum bitteren Ende an meinen CrowdStrike-Aktien festhalten, weil ich hoffen würde, Das Schlimmste wäre ja, oder stell dir mal vor, Apple mit ihrer Marktkapitalisierung würde sagen, wir geben einfach Apple-Aktien.
Ja, das wäre,
also,
das ist an sich ein günstiger Deal.
Dann. Aber was sagst du zu meiner Idee, CrowdStrike, dass sie mal übernommen werden?
Ja, durchaus denkbar. Ne? Man sehen das ja doch hier und da, dass solche
Big sehr, Deals, also wirklich ja, hier so Big 60 Deals, Milliarden, so einen richtigen, dieses, wenn die Zinssenkung kommt.
Wirst du jetzt auch auf den Tisch legen müssen für CrowdStrike, um ja. Hier die Aktionäre rauszukaufen. Und ich glaube, die Mission ist klar. Die letzten Kennzahlen zeigen deutlich, dass CrowdStrike auch weiter im ARR weiter wächst. Genau. Also diese wiederkehrenden Abonnements, die werden immer größer. Das sind tolle Kennzahlen. Ich glaube, die Attraktivität von CrowdStrike ist ungebrochen.
Ja, aber so ein großer Cloud-Player. Ist ein richtig großer.
Ist sehr denkbar. Aber die Frage halt, wer? Und ich glaube, dann würde ich, wenn ich wüsste, die würden jetzt hier auf, ja, doch einen schönen Aufschlag draufgeben.
Würdest du aussteigen?
Ja, weil ich nicht.
Kommt drauf an, aber auch auf wen, oder? Also ja, wenn jetzt zum Beispiel Broadcom sagen würde, mit VMware. Aber das ist auch so, Broadcom macht auch fette Übernahmen.
Aber die können sich eh nicht leisten.
Also aktuell nicht, ja. Aber ja. Ich glaube, wenn Apple, ich würde eher sagen Alphabet, ganz oben.
Also je nachdem, wer da anklopft. Wenn ja. Microsoft kommt, kann man es halten, bin ich bei dir. Aber wenn Apple kommt, kannst du sagen, okay, lass ich jetzt raus, ja. Bin eh bei Apple investiert, was soll der Quatsch. Ne? Weil da geht's durch, ist sehr ja. Wahrscheinlich. Und ich meine, am Ende, ehe du jetzt vielleicht ein Jahr lang wartest mit dieser Investition und da passiert nichts, weil der Preis immer nur ein bisschen hin und
das
her
steht. Das stimmt, ja.
Das ist natürlich auch einfach totes Kapital in dem
Aber Moment, Alphabet? Ne?
Ja, also ich würde mich für alle freuen, ich bin ja überall investiert, was soll's?
Ich weiß gar nicht, wie viel, warte mal, wir gucken mal schnell noch.
Das wäre jetzt nicht schlimm.
Guck mal, Alphabet hat in der Bilanz 118 Milliarden Dollar Cash.
Ja.
Die könnten die zahlen, einfach so.
Ja, könnte man einfach machen.
Denkt wow. An meine Worte.
Ja, wir sind gespannt und interessantes Thema auf jeden Fall.
Du weißt ja, ich habe leider sehr lange geraucht.
Ja, aber Bluthochdruck hast du nicht, ne?
Weiß ich nicht.
Ja,
also ich kann es nicht sagen.
Nur damit ich auch mal deinen Laster noch mal so ein bisschen nachziehe, nee. Falls du mich hier noch mal auf Alkohol ansprichst. ich trinke nämlich nur Wasser.
Ja, das sagt er. Tatsächlich, also ich habe leider sehr lange geraucht und habe auch sogar von diesem Unternehmen die Marke geraucht. Also ich spreche über Philip Morris. Und was ich gar nicht wusste, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber Philip Morris verkauft nicht nur Zigaretten. Philip Morris hat 2021 2 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um 3 Unternehmen zu kaufen. Und diese stellen her Inhalatoren und andere Behandlungen für Atemwegserkrankungen, die mit Zigarettenrauch in Zusammenhang stehen. Also man will ja den Patienten anscheinend den Kunden rundum versorgen und begleiten bis ins Grab. Also ich finde es schon sehr makaber.
Ein bisschen.
Jetzt sollen die Teile aber wieder verkauft werden. Warum? Weil Philip Morris hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde, pharmazeutische Produkte zu entwickeln. Ist sehr cash-intensiv, wir wissen es selber. Also 1 Milliarde Dollar dauert es, bis man ein Medikament in den Markt bringt. Und ich glaube natürlich, wenn Philip Morris ihre Opportunitätskosten gegen das Pharma mit dem Rauchen rechnet, dann sagen die sich jetzt einfach, reicht.
Ja, möglicherweise.
Man darf ja nicht vergessen, Philip Morris, wusstest du, dass Kraft Heinz den früher mal gehört hat?
Ja, genau. Ja,
ja, also die Pharmakonzerne wissen ja immer nicht, wohin mit, nicht die Pharma, die Tabakkonzerne wissen ja immer nicht, wohin mit ihren Cashflows.
Richtig, das stimmt, aber das sieht man immer wieder. Also Philip Morris jetzt in dem Beispiel, was du jetzt mitgebracht hast, bei Altria wissen wir, das Schuldesaster, dann auch hier gerade Kronos ist ja auch sehr teuer eingekauft worden. Also gibt es auch hier und da immer wieder mal schöne aktionistische Bewegungen.
Also,
erschreckend.
Naja.
Okay, also, aber die Aktie ist für dich nach wie vor kein Kauf, weil du bist bei
BAT. Nee, ich bin bei BAT investiert. Mhm. Und Philip Morris hat ja jetzt nochmal eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben. 2,4% finde ich relativ wenig tatsächlich.
Ja, aber üblich auf dem höheren Niveau, ja. Die haben ja schon hohe Prozent.
Ja gut, da haben wir auch eine Ausschüttungsquote von 86%. Also ich glaube, wer wirklich Tabak haben möchte, Dividenden, der sollte bei BAT einfach vorbeikommen.
Dann wird es wahrscheinlich die höhere Erhöhung auch noch geben, ne? Das ist ganz klar. Wo ich mit Investitionen ein bisschen vorsichtiger wäre, wäre Delivery Hero.
Jetzt kommen wir von zu salzig und fettig.
Ja, genau, stimmt. Passt. Ja, mal sehen, wo wir heute noch auf Alkohol kommen. Tatsächlich Delivery Hero mit einem Kurssprung am Mittwoch. Und der Grund dafür ist, dass man offensichtlich in Verhandlungen steckt über einen potenziellen Verkauf des Asiens-Geschäft. Nicht komplett Asien, sondern konkret geht es um die Foodpanda-Marke in Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar. Und es ist natürlich nur ein Teil, man ist auch noch an anderen Märkten aktiv und offensichtlich ist der Wettbewerber Grab in Shanghai ein potenzieller Käufer. Jetzt könnte, das ist nicht, also noch nicht klar, ist nicht bestätigt, es sind wirklich nur reine Spekulationen, Analysten meinen, 1 Milliarde Euro könnte der Verkauf einbringen Und naja, das restliche Asien-Geschäft bleibt eben mal bei Delivery Hero. Das heißt, auch da gewinnt man auch weiterhin Kunden und kann noch wachsen. Und ja, erst ging es 13% nach oben, um dann doch wieder ein bisschen zu fallen, um dann bei 7% zu enden am Mittwochabend. Aber wir sehen das nach wie vor in diesem Sektor. Es ist ein Hin und Her. Es geht, also hier, da kauft der da die Region zu, dann verkauft man wieder doch da. Und das ist wirklich ein wahnsinniges Hin- und Hergeschiebe. Und ich frage mich tatsächlich, ob man in dieser Branche irgendwann mal nachhaltig profitabel werden kann.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wir haben ja hier Höhen gehabt 2021 von 137 Euro, dass die jemals wieder erreicht werden.
Ja, das stimmt.
Also das ist für mich uninvestierbar. Es ist auch selbst tatsächlich, wenn wir bestellen, ja, und wir bestellen ja auch heute wieder, mir ist das so egal, welcher Lieferdienst es ist.
Ja, das stimmt. Die Frage
das ist, also selbst wenn ich in Holland zum Beispiel bin, dann wird es dann halt Uber Eats sein. Hm. Und dann bestelle ich halt da, ich bin da nicht, ich gucke da nicht, wie es da aussieht. Wichtig
ist nur, dass es welche gibt.
Ja.
Und dass es eine halbwegs Konkurrenz ist.
Ja,
ist
aber teuer, ich glaube, die haben keine hohe, die haben keinen hohen Burggraben.
Ja, der Burggraben ist offensichtlich sehr gering. Das liegt natürlich daran auch, dass man, ich meine, mit Takeaway und ich meine, klar, man hat verschiedene Märkte, die man angeht, aber man muss fast schon der Einzige sein, um irgendwie da richtig Gas zu geben.
Ja.
Also es ist und bleibt ein schwieriges Umfeld und die Delivery Hero Aktie, ich glaube auch, und die These würde ich mitgehen, sobald die nicht nachhaltig profitabel wären, werden die diese Höhen definitiv nicht erreichen. Das, also wenn die nicht irgendwie auf Wachstum kommen und das scheint ja auch, also das Thema Expansion ist ja also sehr schnell angegangen worden.
Ja.
Um dann jetzt recht viel wieder zu kassieren.
Ja.
Und ich glaube, das wird einfach eine Weile dauern, bis man hier überhaupt auf den grünen Zweig kommt und deswegen eher die Finger von lassen, als viel zu viel zu spekulieren. Selbst Takeaway, die ja nun, weiß Gott, noch mal ein bisschen besser dastehen grundsätzlich, aber auch da schwieriges Thema, ja, absolut.
Kennst du das schöne Lied über die Wurst mit dem Ende?
Ja,
ja?
Aber sing's bitte nicht, weil ich habe gar keinen Bock auf den Ohrwurm.
Wir haben heute, der Nachbar macht ja buddelt draußen im Garten seinen Pool ein.
Ich kann's schon noch nach Amsterdam
und, gerade im Kopf. Radio Mallorca läuft den ganzen Tag.
Ja, Paloma, glaube ich.
Also, dann ist ja das Schöne, hier könnte tatsächlich irgendwann mal ein Ende gefunden sein. Nehme ich vielleicht einen Boden, lieber Marcel.
Okay, ich suche schon mal.
Der CFO David Zinsner hat am Dienstag Investoren, er ist der CFO von Intel, gesagt, dass der Verkauf der Rechenzentren-Chips schlechter als erwartet läuft und man davon ausgeht, dass die Zahlen im Jahresvergleich zurückgehen werden. Die Aktie, was macht sie innerhalb von 5 Tagen? Minus 7,25% in einem Monat, fast 9. Year-to-date stehen wir hier schon plus 31%. Ich frage mich jetzt, ist jetzt hier einfach das Schlimmste drin? Und haben wir hier vielleicht langsam einen kleinen Aufwärtstrend? Wie siehst du es als alter Charttechniker?
Ja, der Aufwärtstrend ist halt so, also Anfang des Jahres ist er da, das ist keine Frage. Also nachdem man, ich sag mal, bis zum ersten Quartal noch den Boden brauchte, um dann, ich sag mal, im Sommer dann langsam den Fuß zu fassen und Ausbruch Richtung, ne, so wieder ein bisschen in den Norden hoch. Klar, keine Frage, aber ich wäre hier super vorsichtig nach wie vor, denn das sind ja alles nicht gute Nachrichten. Das sind ja alles Nachrichten, die nicht.
Nee, aber der Markt irgendwie, die Aktie sackt nicht mehr so richtig
runter.
Das ist
schon ordentlich abgesagt. Von 40 auf 35 ist ja prozentual auch nicht ohne. Und für so eine Nachricht ist es eine schöne Kursreaktion, ne? Also, dass die jetzt nicht aufs ganze Jahr die kompletten Gewinne hingibt in einem Tag, das ist schon klar. Aber das ist schon immer noch ein volatiles Spiel. Und ich glaube, die Attraktivität des Einstiegs ist für mich hier noch nicht gegeben. Und ja, am Ende, ja, der langfristige Punkt ist ja hier noch nicht erreicht. Also irgendwie sehe ich immer noch nicht wirklich Licht am Horizont. Man möchte, man will, man kann.
Wir gehen in Richtung 52 Wochen hoch.
Ja, das sagt ja überhaupt nichts aus, wenn man das, keine Ahnung, das 5-Jahres-Hoch mal sich anschaut oder da vielleicht überhaupt in der Region, dann war der, die Aktie war ja in den letzten 6 Jahren zum Beispiel, oder 7 Jahren, war sie ja, also vielleicht 80% der Zeit, vielleicht auf 85% der Zeit viel, viel höher notiert. Also der 52-Wochen-Hoch ist hier so aussagekräftig wie der Kreis, der bekannte.
Aber ich habe ja eine Spekulation noch am Laufen. Wusstest du das?
Ja.
Folge 193, keine Ahnung, wo ich da war. Intel wird Ende 2023 über 52 Dollar stehen. Ob ich mich jetzt einfach selber hedge und sage, würde meine Spekulation heute unten drunter stehen?
Das durfte ich bei Arm nicht, das darfst du hier nicht.
Apropos Arm. Arm, lieber Arm ab als Arm dran.
Sind wir dann in der Medizin?
Oder? Lieber Arm ab als Arm drin im Depot. Arm fällt.
Fällt und fällt.
Fällt und fällt. Und ich glaube, die Börse realisiert langsam, dass ein Unternehmen, was mit 126-fachen der Gewinne bewertet ist, und aktuell nicht wächst, es schwierig haben wird, dort relativ schnell in so eine Bewertung reinzuwachsen.
Ich glaube, sie sind jetzt direkt am Ausgabekurs wieder, ne? Also knapp die 50 Dollar waren, glaube ich, der Ausgabekurs, klar. Ja. Kurzer Weg nach oben, kurzer, schneller Weg nach unten. Es sind immer wieder bei den knapp 55 Milliarden Bewertung. Instacart hat ja auch ein sehr gutes
Börsendebüt. Du hast recht. Es scheint so, deine Spekulation könnte aufgehen.
Ja, also schauen wir mal, wo es am Ende steht. Das ist natürlich eine volatile Geschichte und Instacart ist auch nicht so wahnsinnig, so nur ein kleiner Teil an der Börse, ne? Das ist immer so eine Sache. Aber tatsächlich, ja, bleibt das spannend. Aber du hast ja auch noch einen richtig geilen Deal heute.
Ja, also ich habe auch mein Handy geschaut. Cisco kauft Splunk. Für 28 Milliarden US-Dollar wird der Netzwerkausrüster den Datenanalysten Splunk kaufen. Es wird ein Cash-Deal. 157 Dollar bietet Cisco je Splunk-Aktie. Das ist nochmal Premium, ich glaube, von knapp 30%. Wo steht die Aktie jetzt?
Ja, plus 26%.
Splunk. Steht sie in der Nähe von 157 Dollar? Na, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. 144, ja. Stehen wir jetzt? 144 durch 175. Das heißt, wir hätten hier noch gute 8% nochmal.
Ja, es ist so die Sicherheitsmarge.
Ich würde es aber jetzt nicht machen. Ne? Also ich würde jetzt nicht einsteigen wegen diesen 8%.
Nee, ach, gar keinen Fall. Einfach schon deswegen, weil hier die Sicherheitsmarge, ob der Deal durchgeht, die Prüfung und dann vielleicht doch was schief geht oder keine Ahnung. Das sind ja alles Themen, die sind dann noch hier mit eingepreist. Aber toller Deal. Und Cisco, wir haben ja schon ein bisschen vorher spekuliert, was könnte der Hintergrund der Geschichte sein. Ich weiß nicht, sag nochmal, was Splunk
also,
macht.
Also Splunk, wenn du die Software von Splunk hast, dann gucken die deine Daten durch und bereiten die so ein bisschen auf. Also was heißt ein bisschen, das machen sie schon gut. ja. Sie haben eine ordentliche Marge, muss man auch sagen, aber sie sind jetzt erst so gerade in die Profitabilität gerutscht. Und was ich glaube, ist tatsächlich, und das, sie haben, warte, ich glaube, meine Vermutung ist ja, sie unterstützen ja auch diesen Deal, dass sie einfach sagen, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Cash, ein bisschen mehr Kohle, um vielleicht auch mehr Geld auszugeben. Ich glaube, sie haben es einfach schwer im aktuellen Zinsumfeld. Und wir wissen ja alle, Cisco ist ja eine Cashmaschine, ja. Und wenn du sowas bezahlen kannst und willst, ich bin gar nicht sicher, ob Cisco in der Lage ist, 28 Milliarden Dollar so aus der Portokasse zu bezahlen. Das gucken wir auch nochmal ganz schnell.
Also als Cash-Cow würde ich schon sagen.
Sie haben 26 Milliarden Dollar haben sie drin, also laut dem letzten Report. Also sie würden es wahrscheinlich schaffen, ihr Cash ist damit wahrscheinlich weg. Ich hoffe für alle, dass sie tatsächlich Cash benutzen und nicht sich verschulden irgendwie auf dem aktuellen Zinsniveau, das wir haben.
Ich glaube, hier steht ja
genau, also Cisco will ja auch in dem Bereich Cybersecurity. Ich glaube, da hätten sie, CrowdStrike hätten sie nicht für 28 Milliarden bekommen. Ja, sie wollen da rein, sie wollen so ein bisschen das neue Geschäftsfeld mit KI etc. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube nicht, dass dieser Deal so viel Synergien haben wird.
Ja, das ist die Frage jetzt.
Und ich glaube nicht, dass es so einen großen Mehrwert geben wird, aber das ist schon eine Hausnummer 28.
Konkurrenten von Splunk sind Elastic und Datadog, also auch Datadog mittlerweile ja auch schon echt gutes, also weiterhin stark wachsendes Unternehmen, das darf man auch nicht vergessen. Und ich bin gespannt, inwieweit sie das irgendwie integrieren wollen oder ob sie sagen, wir wollen jetzt genauso wie Broadcom also ein bisschen mehr auf Software gehen. Das wird so das Thema sein. Ja. Ich glaube, wir werden bestimmt noch ein paar Infos bekommen die nächsten Wochen, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen können in diesen Deal, in diesen möglichen. Und Cisco ist ja eigentlich, muss man sagen, so eine Art Tech-Value-Wert.
Ja.
Ja, das ist schon, man kriegt ein bisschen Dividende, die nicht ganz so schlecht ist. Man hat ein Unternehmen, was trotzdem wächst. Ja, kurstechnisch jetzt nicht gerade Gas gibt, aber zumindest Potenzial hat und Splunk
ist ja auch nicht wirklich verschuldet.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, also Cisco, wenn ich investiert wäre, würde ich halten.
Ja, klar.
Wenn ich Splunk hätte, ich würde jetzt verkaufen.
Ja,
jetzt klar. Raus. Tschüss.
Ja, auch die 8% runter. Ich würde selbst die 8% unten runter, würde ich jetzt die ganzen Sachen durch sind. Und Splunk hat jetzt, muss man auch sagen, fast in 10 Jahren hier mehrere Milliarden Verlust gemacht auch. Ne?
Also genau. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Also ich glaube, sie brauchen auch so, Splunk wird eher davon profitieren als Cisco.
Ja, das auf jeden Fall. Den großen Partner an der Seite zu haben, ist sicherlich nichts Verkehrtes. Auch wenn die Analysten dachten oder davon ausgehen, dass es dieses Jahr richtig Gewinne gibt mit fast 3,8 Dollar. Das ist schon echt heftig, nachdem er hier 1,7 Dollar die Aktie verbrannt hatte. Also wird spannend und wir werden es natürlich weiter beobachten und dann auch verfolgen, weil solche großen Deals sind ja gar nicht so oft. Es gab Feedback aus der
Community. Genau. Es hat jemand unter den letzten Podcast geschrieben, wie erkenne ich bei Arm, wenn es die Gewinnschwelle erreicht hat,
kann ich die Aktie blind halten?
Genau. ich finde es super, dass jemand am Aktienmarkt investiert ist, und das soll jetzt auch gar nicht despektierlich sein, aber ich glaube, hier ist jemand 3 Schritte vor dem ersten hat er schon gemacht. Ja? Mhm. Und wenn ich auf die Nase falle und gerade liege bei meinen 2,10 Meter, die ich bin, ja, komme ich natürlich weiter, als wenn ich 2 Schritte mache. Mhm. Gefühlt. Aber trotzdem tut es weh und das Aufstehen. Und ich würde der Person hier sagen, geh mal einen Schritt zurück. Ja, also wir haben ja auch dann, du hast ja auch, glaube ich, mit ihr geschrieben.
Ja.
Hier ist sehr viel Unwissen. Und ich glaube, hier würde ich einfach wirklich so einen kleinen Beginners-Guide mal machen. Also mal schauen, was ist ein ETF? Und so sich so darüber ranarbeiten, oder? Wie siehst du das? Also das soll gar nicht, ich bin super froh, dass soll jemand,
perfekt,
jemand investiert ist. Aber ich würde tatsächlich auch also jetzt vielleicht raus und sagen, tatsächlich MSCI World, Basisinvestment, ETF-Sparplan starten und dann sich in Ruhe mit Einzelwerten beschäftigen. Was bedeutet das? Wie ist die Bewertung? Da gibt es tolle Bücher, Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus. Da muss man gar keine Kennzahlen analysieren. Hat er ja gar nicht groß gemacht, sondern er hatte immer sein Pack, was er sich angeschaut hat, ein bisschen KGV, ein bisschen Wachstum, aber hat trotzdem es geschafft, mit seinem Magellan-Fonds, mit einem Fonds, der 2500 Positionen hat, eine deutliche Outperformance im Schnitt von 25% pro Jahr zu erreichen. Deswegen super, dass du da bist.
Ja.
Jetzt aber aufstehen, 2 Schritte zurück, ETF-Sparplan starten und dann mal entspannt gucken, was die Börse, Aktien im Alltag, haben wir auch tolle Podcasts schon gemacht, wo es einfach Sachen gibt, wo man das versteht und einfach weiß, was passiert.
Ja, also ganz allgemein, für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, die hier auch viele Sachen hören, wo sie sagen, was heißt das, was bedeutet das? Ne? Also gerne auch immer fragen, also das ist gar kein Thema.
Bei Instagram,
wir sind ja
ihr
immer,
könnt uns wir immer, ja immer Aktienbuddies bei MVI, ihr wir findet uns.
Genau, wir versuchen immer schnell zu antworten und dann natürlich auch immer unser Bestes mitzugeben, natürlich immer unter dem Disclaimer, unter der Präambel, dass man sich selber eben ein Bild macht. Aber wichtig ist, dass ihr euch natürlich auch gewiss vorbildet und dann auch, ich sag mal, zumindest den Einstieg, die Grundkenntnisse. Und das ist das Wichtigste.
Genau.
Und es muss nicht nur der ETF sein. Man sagt, das ist nicht so, ich will mich irgendwie identifizieren mit diesen Unternehmen, mit den Aktien, dann kann man das machen und dann klar kann man mit Arm auch die ersten Erfahrungen sammeln. Aber natürlich wäre es schon mal wichtig zu wissen, wie das funktioniert. Ne? Also wie man, wie überhaupt so die Abläufe sind und das kann man mal probieren mit einer kleinen Position zum schon mal kennenlernen in der Praxis. Aber klar macht es Sinn, hier vielleicht schon gleich einfach mit dem ETF zu starten und gleichzeitig dadurch noch zu was. Und die erste Investition ist immer das Buch. Irgendein Buch, wo man sagt, ich kann mich mal in dieses Thema reinfitzen und da bin ich völlig bei dir. Da, also herzlich willkommen an alle, die neu sind.
Genau.
Immer, ne? Keine Frage. Und das ist alles auch nicht so schwer, wie es manchmal hier so klingt. Quatsch. Das darf man auch nicht vergessen. Also wer es ganz leicht will, der nimmt den ETF und lässt ihn halt einfach besparen und lässt ihn liegen und muss sich um all den Spaß hier gar keine Gedanken machen. Können es trotzdem gerne hören.
Und jetzt möchten wir uns natürlich auch recht herzlich bedanken bei all unseren neuen Investoren unseres Fonds, also unseres Wikifolios.
Ja.
Wir haben heute gesehen, ich war total überrascht, die Investition ist um knapp 500 Euro nach oben gesprungen. Jemand hat investiert 500 Euro. Schön, dass du da bist. Wir sind selber mit über 5.000 Euro investiert und wir kommen später nochmal dazu. Aber auch alle Infos zu unserem Wikifolio, zu unserem Fonds findest du natürlich wie immer in den Shownotes und wir bedanken uns bei jedem, der uns hier auch irgendwo einen gewissen Teil seines Vermögens anvertraut. Kommen wir zum Top der Woche?
Ja, bin gespannt.
Übernächste Woche muss der Philipp nach Hamburg. Mhm. Jetzt habe ich überlegt, morgens um 6 den Flieger nehmen oder guckst du nochmal nach dem Zug. Und Marcel, es wird der Zug. Und ich habe es dir geschickt. Ich habe dir einen Screenshot geschickt. Du bist mein Zeuge.
Ist er.
Es ist Flixtrain, ist mein Top der Woche. Warum? Wettbewerb belebt das Geschäft und es ist gut für den Verbraucher. Und Flixtrain bietet jetzt eine Verbindung an von Leipzig nach Hamburg. Diese kostet 13,99. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, aber ich muss ja über die Firma buchen und da buchen wir Deutsche Bahn. Wir haben auch hier eine Bahncard. Jetzt kommt's. Und wir dürfen erste Klasse fahren. Normalerweise kostet die so um die 180 Euro eine Fahrt, ja, wenn du kurzfristig buchst. Jetzt gucke ich da rein und was hat es gekostet? Die erste Klasse Fahrt nach Hamburg mit dem ICE, 20,50 Euro mit der Bahncard. Also normal wären es jetzt 41 Euro. Bitte. Ja, also ich glaube, das ist hier der Appell. Flixtrain, bitte macht einfach weiter. Noch mehr Wettbewerb auf diese Schiene. Weil genau dann wird auch tatsächlich das mal attraktiv. Ja?
Genau, und plötzlich muss man sich schon Gedanken machen. Klappt das WLAN an Bord? ist auch alles ein bisschen zuverlässiger. Natürlich. Und wenn das klappt und funktioniert und das durch Konkurrenz natürlich dann auch irgendwo auch belebt, ist dann die Frage, ob man sich dann vielleicht selber mal ein bisschen so einen Hintern tritt und dann ist das für alle gut am Ende.
Ich meine jetzt, du hast ja keinen Dienstwagen, so wie ich. Also mein Arbeitgeber bezahlt ja den Strom. Du musst ja selber dafür arbeiten oder aufkommen sozusagen.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt bei 13,55, wenn du jetzt nach Hamburg fahren wollen würdest.
Günstiger kommst du nicht hin.
Dann würdest du doch jetzt wahrscheinlich auch bei dem Preis überlegen, jetzt fahre ich doch mal mit dem Zug, oder?
Selbstverständlich. Also Flixtrain, ich würde das sofort nutzen.
Ja, auch und das muss man jetzt mal hier, das muss man viel mehr bekannter machen, was das für Mobilität einfach gibt. Und deswegen mein Top der Woche, Mobilität durch die Züge. Danke Flixtrain. Also durch den Wettbewerb, ja. Also wirklich, wirklich toll.
Ja, tolle Geschichte. Tatsächlich wäre Flix auch ein Unternehmen, was, wenn es an der Börse wäre, ich sehr, sehr interessant
finden würde. Ja, sie kommen. Flix Mobility kommt an die Börse. Habe ich die Woche auch, ich lese jetzt, das ist das Schöne, wenn man nachts wach wird als junger Papa und man nicht mehr so schnell einschlafen kann als alter Mensch.
Ja, ja.
So schnell kann's gehen. Man liest, ich lese jetzt dann nachts immer schon das Handelsblatt und dann dachte ich mir so, oh geil, morgen schön am Frühstückstisch, Handelsblatt lesen, kannte ich schon alles.
Ach, wie scheiße ist das denn?
Ja.
Ja, na, das ist bitter.
Ich weiß nicht, was ich morgens machen soll, außer Windeln wechseln.
Ja, also Flix, ich würde tatsächlich investieren, also wenn Sie an die Börse kommen wollen, ich empfange Sie mit offenen Armen, würde mich sehr darüber freuen, wäre für mich absolut ein Investment-Case. Einfach, weil Sie auch weltweit tätig sind, ne? Das ist ein großer Vorteil. Ein Vorteil ist es auch, wie ich finde, in Dividendenwachstumswerte zu investieren. Und das mache ich ja bevorzugt, also sprich, bevor ich irgendeinen Dividendenwert mit 5, 6, 7, 8% Dividendenrendite kaufe, würde ich eher auf die Dividendenwachstumswerte sehen. Und die sind mein Top der Woche, weil es gab ordentlich Dividendenerhöhungen diese Woche. Und um da mal 4 mitzubringen, allein aus meinem Depot habe ich mal Starbucks mit 7,5%
Dividendenerhöhung. Haben die erhöht? Ich bekomme das gar nicht mit. Ich bin da immer nur...
War eine Push-Up-Nachricht, hab mich gleich darüber gefreut.
American Tower. Kriegst du die Push-Up-Nachricht?
Ich krieg die Push-Up-Nachricht.
Von wo?
Von Seeking Alpha natürlich.
Ehrlich?
Na klar.
Das geht? Nee, das ist jetzt, also das ist jetzt hier nicht. Keine Bezahlung. Ihr könnt euch über unseren Link, ehrlich? Das musst du mir nachher bitte mal zeigen.
Ja, das zeige ich dir. Ja.
Ja. Wenn du das auch willst, dann schau mal natürlich in die Shownotes, da haben wir ein tolles Angebot. Also ich wusste es jetzt wirklich nicht.
Nee, ich kriege eigentlich, also
ehrlich?
Für viele wäre das wahrscheinlich zu viel, weil ich, also eigentlich alles Mögliche an Notifications bekomme.
Ja, aber das sind doch so kleine Happy Vibes.
Ja,
na klar. Das ist hier mein Feel-Good-Manager. Ja.
Aber wenn ich richtig schlecht gelaunt bin, gucke ich mal drauf, zack, ein paar coole Nachrichten und dann lächle ich mich.
Da muss ich jetzt natürlich mit einer schönen Pepsi darauf anstoßen. Ja.
Lass es dir schmecken und derzeit lese ich schon mal die anderen vor, die diese Woche noch erhöht haben.
Bitte.
American Tower mit 3,2%. Auch eine kleine Erhöhung, aber dafür sehr regelmäßig, was American Tower ja auch häufig macht. JP Morgan Chase plus 5%, auch sehr schön, freue ich mich auch. Microsoft schießt den Vogel ab mit 10,5% Dividendenerhöhung. Also viermal ins Schwarze getroffen und ich glaube, so ein paar kommen aber jetzt noch dazu in diesem Quartal. Tolle Geschichte. Und
sehr
ich glaube, wer da den Zinseszinseffekt mal so für sich mitnimmt, der kann hier auch richtig schön Rendite aufbauen. Zum Beispiel Apple ist bei mir im Depot mit 1,7% Dividendenrendite schon drin, obwohl die wenn die jetzt neu kaufst, ich glaube bei 0,67 oder so. Also da sieht man
erstmal, was die Erhöhung sind. Ich habe es auch hier für Microsoft. Ich bin aktuell vor der Erhöhung jetzt bei 1,6, aktuell 0,71.
Also läuft dann doch recht schnell, wenn man ein paar Jahre hält.
Den größten Spread habe ich bei Paychex.
Ja.
Paychex halte ich seit 2018. Hier bin ich jetzt schon bei 4,68 zu 2,61.
Genau, und so wird man doch nach und nach.
Ich glaube, der größte Spread von mir wird kommen bei meiner neuen Investition. Also jeder, der schon mein Depot-Video sich von dieser Woche von Mittwoch angeschaut hat, weiß, in welches Unternehmen ich investiert habe. Wer jetzt zu faul ist, zu gucken, der muss noch 2 Wochen warten.
Tja.
Angeteasert.
Ja, aber das ist schon praktisch, weil man natürlich dadurch ein sehr, sehr, eine ordentliche Rendite bekommt. Und das Ding ist, ich kann jetzt ein 5% Dividendenmonster kaufen, aber das Problem ist, die Aktie wächst nicht, die Dividende erhöht sich kaum. Und wenn ich jetzt aber einkaufe, wo ich bei 2% bin und dann aber ordentliche Wachstumswerte habe, dividendenseitig, dann kann es natürlich sein, dass ich dann mal im Alter 10% Dividendenrendite habe.
Ja.
Und das ist gar nicht so abwegig.
Visa ist bei mir auch so. 1,41% aktuelle Dividendenrendite, 0,63%. Auch hier 2018. Gekauft.
Erzähl uns von deinem Flop der Woche.
Von meinem Flop der Woche und jetzt werden wir feststellen, ob ich Bluthochdruck habe oder nicht. Mhm. Business Insider hat herausgefunden durch Papiere, wie die Talkshow-Verträge der Öffentlich-Rechtlichen sind. Und es ist eigentlich so eines der bestgehütetsten Geheimnisse der ARD. Warum? Die Leute werden wahrscheinlich empört, wenn sie wüssten, wie viel Geld manche Menschen verdienen können in ein paar Minuten. Mhm. Und nicht, dass man den Leuten das nicht gönnt. Ja, aber ich finde, niemand, der Geld vom Staat kriegt, sollte mehr verdienen als unser Bundeskanzler. Finde ich, geht nicht. Also das ist einfach, wenn du für den Staat arbeitest, hast du große Vorteile. Aber es kann nicht sein, dass Anne Will, und ich finde auch teilweise diese Polit-Talkshows teilweise hart, aber fair fand ich auch gut, Markus Lanz etc. Aber wenn ich dann höre, dass Anne Will sogar auch noch das produziert und sozusagen eigentlich doppelt abkassiert, weil sie nochmal Verträge hat, ja. Also Anne Will kalkuliert wurde demnach mit einem jährlichen Gesamtbudget von 7,5 Millionen Euro. Das macht für jede Sendung 250.000 Euro, also mehr als 4.100 Euro die Minute. Jetzt geht's ja aber noch weiter. Gedreht wird das Ganze in Berlin Adlershof im Studio Berlin, ein Ableger der NDR-Tochterstudio Hamburg. Doch der Produzent ist die Will Media GmbH, deren alleinige Gesellschafterin
Anne Will.
Anne Will ist.
Wer hätte gedacht?
Und allein diese haben auch nochmal einen Bilanzgewinn von 1,2 Millionen Euro ausgewiesen für das Jahr 2021. Bei Hart aber fair ist es tatsächlich so, da kostet es 2.600 Euro die Minute. Auch hier hat Frank Plassberg gemeinsam mit Jürgen Schulte eine Firma, die das Ganze produziert und betreibt. Bei Maischberger ist es genauso, 4,7 Millionen pro Jahr, umgerechnet in der Minute 1,9 Millionen. Wie gesagt, ich finde es, das, hier wird sich bereichert an unseren Gebühren und dann kommen diese ganzen Öffentlich-Rechtlichen und ich finde es gut, dass wir einen Öffentlich-Rechtlichen haben, aber es kann nicht sein, dass da mal keiner drauf guckt und sagt, es kann nicht sein, dass ein Moderator gleichzeitig der Produzent ist, was im Privatfernsehen, das sieht man ja auch immer bei TV Total, wird präsentiert von Stefan Raab etc., völlig in Ordnung, weil das ist privat, ja, das ist, ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde, es kann nicht sein, dass Beamte Business Class fliegen dürfen, was das Dreifache kostet auf der Kurzstrecke, finde ich, ist frech. Aber flieg mal von Berlin nach Brüssel, alle sitzen in der Business-Klasse. Das geht nicht. Ryanair wollte von Frankfurt nach Berlin fliegen. Ja, weil sie gesagt haben, oder Köln, Berlin, weil sie gesagt haben, da werden wir ja die ganzen Politiker, die müssen ja angeblich immer den niedrigsten Preis fliegen. Keiner ist da mitgeflogen. Geht nicht. Geht nicht. Punkt. Flop okay. Der Woche, öffentlich-rechtlicher, der sagt, sie wollen die Gebühren erhöhen und Moderatoren, die teilweise gute Sendungen machen, aber doppelt hier abkassieren. Was man ihnen auch gar nicht vorwerfen darf. Es muss aber ein Kontrollgremium geben, was sagt, so geht's nicht.
Ja, vor allem, wenn man natürlich die Gelder der Bevölkerung bevölkert. Ne?
Richtig.
Das ist ja kein Steuergeld, das ist ja, ich sag mal, ein einzelner, also ne, wir wissen ja alle, Rundfunkgebühr zahlen wir jeder, weil wir es eben müssen, wir können es eben nicht aussuchen und dann eben doch so horrend dann hier rauszugehen mit den jeweiligen Kosten, das so, ja, so teuer auch anzulegen, muss man sich schon die Frage stellen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade auch, ich
will sollen sie ins Privatfernsehen gehen?
Ich will keine Namen nennen, aber gerade im Privatfernsehen wirst du diese Gelder nicht aufrufen. Die Moderatoren werden nicht diese Kohle bekommen. Und ich möchte gerne mal wissen, was der Herr Jauch pro Sendung, pro Sendeminute von mir aus bekommt. Weil dann könnte man sagen, okay, im Privaten ist ja in Ordnung, aber das wäre mal interessant, einfach nur, ich glaube nicht, dass er in diese Regionen kommt, weil es einfach anders finanziert ist.
Also ich glaube, bei RTL gibt es auch teilweise Moderatoren, die auch eine Produktionsfirma haben. Aber wie gesagt, das ist völlig in Ordnung.
Ja, na klar, dann ist okay, weil auch Transparenz
ist. Es muss Unterschiede geben.
Ja, naja. Okay, dein Flop, lass mal so stehen. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr Zeit aufwenden drauf für diesen Laden. Und
gehen wir zum nächsten Laden.
Kommen wir zum nächsten Laden. Das passt eigentlich ganz gut als Übergang. Und ich glaube, zu Recht, mein Flop der Woche wird mit VW auch was Trauriges sein. Und zwar gibt es hier nach und nach mehr und mehr schlechte Nachrichten. VW stellt das Prestigeprojekt Gläserne Manufaktur in Dresden ein. Das heißt, dort wird der ID.3 nicht mehr gebaut. Mitarbeiter bekommen neue Aufgaben, immerhin, sie werden nicht entlassen. In Zwickau, das Werk steht momentan tatsächlich fast schon still. Es ist Kurzarbeit. Das heißt auch wiederum, auch hier Personal
abgebaut. Kennst du nicht auch welche, die davon
betroffen sind? Ja, genau, richtig. Ja. Also, das heißt auch, Personal wird abgebaut und gleichzeitig noch Kurzarbeit. Die Betriebsratschefin, die Frau Carvalho, die übt Kritik am Renditevorhaben, die ja der Markenchef von VW eben bekannt gegeben hat mit 6,5%, möchte man im Jahr hier richtig Gas geben. Und hier soll es wohl den perfekten Sturm geben, laut Frau Carvalho, die natürlich als Betriebsratschefin natürlich für die Arbeitnehmerrechte natürlich dann auch ein Problem hat, wenn welche entlassen werden. Alles keine Frage, alles klar, immer jeder mit seinen Interessen. Und genau da ist ja auch die Krux versteckt bei VW, dass da jeder mitspricht in jeweils anderen Richtungen und dann am Ende keine klare Linie da ist. Aber man kämpft immer noch mit Lieferengpässen. Die Elektromodelle laufen alle, man muss es so sagen, desaströs. Ja. Also egal in China, Europa, für die eigenen Ansprüche viel zu wenig, viel zu schlecht. Einfach traurig. Und das Kostensenkungsprogramm, ja, sehr gut. Kann man durchaus mal machen. Ist nicht ganz schlecht, gerade wenn man merkt, dass auf der Umsatzseite auch da durchaus Druck herrscht. Aber Kurzarbeit auf Kosten des Steuerzahlers wegen eines selbstverschuldeten Fehlers. Also hier ist nicht Corona das Thema. Ne? Das war damals keine Frage. Sie durften nicht und alles kein Thema. Ja. Ganz besondere Situation. Aber Kurzarbeitergeld jetzt schon wieder zu zahlen, obwohl man es selbst verbockt hat. Es ist nicht so, dass die ganze Branche ein Problem hat, sondern VW schafft es nicht, auf die Spur zu kommen. Und das geht für mich wiederum nicht. Also wirklich,
es wird ja auch eine Dividende nächstes Jahr wieder geben.
Und dann
geben
hat man dort, nächstes Jahr wieder gesagt, naja, hier, oh, passt schon, geiles Jahr, kann nicht sein. Also wenn du Gewinne machst, musst du solche, das ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich kriege jetzt 2 Monate keinen Auftrag, dann kann ich ja nicht zum Staat gehen und sagen, ich will Kurzarbeit für mich. Ja, bitte bezahl mich mal. Was soll denn der Quatsch? Das ist mein unternehmerisches Risiko. Ne? Also ist ja völlig irrsinnig, weit weg. Also die Rahmenbedingungen hier passen leider, so gar nicht. Ne? Das sind Rahmenbedingungen, die nicht mit einem freien Markt kompatibel sind, schon gar nicht im Wettbewerbssinne. Nee. Und ich finde es einfach auch traurig für den Steuerzahler, dass er den Mist bezahlt, ohne wirklich was davon zu haben, weil dann nämlich die Dividende wieder, klar, Niedersachsen so und so viel Prozent, ne? Die wollen natürlich auch ein bisschen was
über haben. Über 25, die lachen sich kaputt.
Aber da sagt keiner was, da ist in der Politik nichts zu hören von. Das ist ein tatsächlich echter Schiefstand und da muss man kein Linker sein, um das schlecht zu finden, dass da noch eine Dividende gezahlt wird, weil diese Kohle ist da, die wird erwirtschaftet, dann kann sie auch in schlechten Zeiten ausgegeben werden für genau das. Oder man muss halt doch das Personal entlassen und das macht man ja trotzdem, fragt man Frau Carvalho. Also,
es ist krass.
Ich finde es erschreckend. Und es ist wieder so. Das ist jedes Jahr offensichtlich. Jetzt seit Corona jedes Jahr.
Ich habe die Nacht schon wieder gelesen.
Bist du noch irgendwann mal am Schlafen?
Ne, wenig. Dass tatsächlich einige auch Manager sich aufregen, dass die Politik immer Rollen rückwärts machen. Ja, also dass keiner mal wirklich die Leitplanke vorgibt und sagt, Verbrenner, bis dann, weg. Weißt du, welches Land jetzt zurückgerudert ist? Verbrennerausstieg bis 2030? Großbritannien. Nachdem so viele Konzerne, BMW etc., voll in E-Mobilität investiert haben. Und jetzt dürfen die Briten länger Verbrenner fahren. Und die regen sich alle auch zu Recht auf. Ja? Also es ist total verrückt. Und schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu natürlich auch in die Kommentare. Marcel, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu etwas Schönem. Wir müssen mal hier ein bisschen Gas geben, wir schon fast eine Stunde.
Naja.
Depot Roast. Wen haben wir heute dabei? Soll ich einmal kurz vorlesen?
Bitte.
Ja?
Oder, ja,
genau. Hallo, mein Name ist Lars. Ich bin
Name ist geändert.
Genau. Ich bin 37 Jahre alt und wohne im schönen Frankfurt am Main. Arbeite bei einem größeren Unternehmen im weitesten Sinne als Berater mit Teamlead. Investieren tue ich keine feste Quote. Es werden aber so 20-30% vom Netto sein. Ich habe mich schon immer mal mehr, mal weniger seit meiner Jugend für Wirtschaft und Börse interessiert. Als ich 15 Jahre alt war, gab es ein Angebot von der Postbank, kostenloses Depot plus eine Postbank-Aktie geschenkt. Daraufhin hat meine Mutter auf Anraten ihres damaligen Freundes für sich und alle Kinder jeweils ein Depot eröffnet. Im Anschluss habe ich meine Eltern überredet, 1000 D-Mark zum Spielen auf das Depot von meinem Sparbuch zu überweisen. Gesagt, getan, natürlich im Beisein meiner Eltern, da die Volksbank im ersten Versuch mich wieder heimgeschickt hatte. Ein paar Wochen später, jetzt bin ich hier verrutscht.
Ein paar Wochen später habe ich dann einfach bei der Postbank angerufen und gesagt, ich will Aktien kaufen. Doch die Bankberaterin hat mir aufgrund meiner mangelnden Geschäftsfähigkeit ihren Dienst verweigert. Nachvollziehbar, aber trotzdem traurig. Daraufhin versandete mein Interesse wieder. Nur das Depot bewegte sich von einer Bank zur anderen. Aus der Postbank wurde die Dresdner Bank, von der Dresdner Bank ging es zur Commerzbank und so weiter und so fort. Und Jahre später war dann die Commerzbank so nett, in Anführungsstrichen nett, und hat für die Jahresabrechnung per Post eine Gebühr von 30 Euro verlangt.
Das war mir dann zu bunt und ich habe eine Aktie verkauft und das Spielgeld abgezogen. Mittlerweile war ich jetzt volljährig. Mit 22 Jahren habe ich meiner Oma...
Nee,
habe ich meiner Oma, habe ich von meiner Oma 10.000 Euro geschenkt bekommen.
Andersrum wäre ich auch witzig.
Die ich anlegen sollte. Auf der einen Seite habe ich die 10.000 Euro in eine tolle Unirak-Fonds von der Volksbank, in einen tollen Unirak-Fonds von der Volksbank gesteckt und zum anderen habe ich einen Bausparvertrag eröffnet. Das war ein Erwachen, als ich die 800 Euro Abschlussgebühr des Bausparvertrags gesehen habe, deren ich mir nicht bewusst war. Der Unirak-Fonds, diesen habe ich 5 bis 6 Jahre später verkauft, mit, glaube, 2% Gewinn über den gesamten Zeitraum. In der Zeit war Studium mehr im Fokus und das Thema Wirtschaft und Börse war nicht so präsent. Als ich dann die ersten paar Jahre im Job war und langsam Geld verdient habe, eröffnete ich bei der Comdirect ein Depot und habe angefangen, wahllos Aktien zu kaufen. Ende 2016 wurde Trump gewählt und im Vorfeld sind die Kurse ordentlich zurückgekommen und ich habe damals alles dann verkauft. Rückblickend der größte Fehler meines Lebens in puncto Geldanlage. Börse wieder vergessen, aber Mitte 2019 wieder auf das Thema gestoßen und wieder neu angefangen. Relativ viel Payment und Tech-lastig. Wir zählen jetzt nicht alles auf. Und dann kam Corona. Das war kein geiles Gefühl, als plötzlich von plus 12% binnen einen Monats das Depot auf minus 26% abstürzte. Und wenn man dann den absoluten Betrag sieht, das belastet einen schon etwas stärker. Zum Glück bin ich Ende 2019 zu Instagram gekommen und in der Finanz-Influencer-Szene versackt. Da gab es genug Durchhalteparolen und im Rückspiegel hatte ich die Erfahrung, dass alles, was ich damals verkauft habe, Ende 2016, war nun mehr wert als damals, außer 1 bis 2 Titel. Also hielt ich durch. Ach ja, und dann war da ja noch Wirecard. Wirecard war super unterbewertet und hatte gut 10% meines Depots ausgemacht. Das war ein Scheißtag. Pressekonferenz, eine Farce, Kurs futsch, Geld weg.
Lars, wir fühlen mit.
Ja, seitdem gibt es keinen Titel mehr, der an über 10% rankommt. Nie, nie wieder. Die Kurse waren durch Corona noch immer am Boden und ich hatte ja meinen Bausparvertrag, den habe ich geplündert. Also das Guthaben und das weiter in Aktien gesteckt. Die Tech-Titel sind 2020 und 21 sehr gut gelaufen, sodass ich mal eine clevere Entscheidung getroffen habe und habe bei rund 300% Square Engine und Shopify abgebaut, um ein Drittel bis zur Hälfte. Rückblickend natürlich viel zu wenig. Die stehen jetzt bei Einstandskursen von 2019 bei mir alle. Seit Ende 2021 habe ich dann angefangen, mehr auf Dividende zu gehen. Langweilige Aktien, vielleicht Turnaround-Kandidaten, aber teilweise auch Tech wie Coinbase, Upstart und Chinatech, Baidu, Ali, Tencent, um diese dann auch aufzusammeln. China ist dann ein paar Monate später rausgeflogen mit gut 30-50% Minus außer Ping an. Seitdem auch nicht mehr rein. Seit 2023 habe ich vermehrt habe ich mich vermehrt im Bereich Pharma und Gesundheit noch mehr aufgestellt. Pfizer, Amgen, Abbott, Medtronic, Fresenius, Johnson & Johnson sowie Cisco, Union Pacific, Stanley Black & Decker, DHL. Absolut gesehen ist mein Depot erst dieses Jahr wieder über die Marke gekommen, wo es Q3 2021 stand. Die Rendite beläuft sich trotz des Wirecard-Debakels, des China-Volkspass und ein paar Fehlgriffen bei annualisiert 5,56%. Also ihr zwei, Hilfe! Wie mache ich weiter? Denn ich habe keine Strategie, sondern kaufe nach Lust und Laune. Was fehlt mir? Wo ist mein blinder Fleck?
Ja, ich kaufe nach Lust und Laune ist auch eine Strategie.
Die Lust und Laune Strategie?
Ja,
Lust die und hat Laune. Der lila Launebär hat die ja entwickelt.
Ja, kaufe, was dir gerade so in den Sinn kommt. Ja, Impulskäufe.
Er hat uns völlig transparent seine Excel zugeschickt. Finde ich super. Mhm. Ja. Und man muss auch tatsächlich sagen, Hut ab. 228.000 Euro ein Depot aufbauen muss man erstmal können. Ja. 80 Positionen sehen wir hier. Und möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, wir gehen natürlich nicht die alle durch. Nein. Ja, das ist ganz klar. Das war vielleicht mal vorneweg, um mal ein bisschen Struktur reinzubringen noch. Wir werden jetzt ein paar die größten durchgehen, darüber natürlich gerne ein paar Worte verlieren. Und ja, dann geht es eher ums gesamte Depot. Ne? Was fehlt noch? Wo könnte man vielleicht was verbessern? Und ja, Strategie ist so ein Thema, wo man dann vielleicht nochmal drauf eingehen können. Größte Position im Depot ist Microsoft mit, und das ist krass, Depotanteil, ja, 3,33%. Also man könnte auch sagen, wir haben hier einen ETF vor uns, ja, wo die größte Position gerade mal so unter 5%,
genau,
ist. Das ist doch ziemlich klein.
107% ist aber im Plus, also die Position ist auch da reingewachsen. Dann kommt die Energiekonto AG, 332%. Also was ich hier sehe, und das werdet ihr auch im weiteren Verlauf merken, er hält durch. Ja, also richtig, wie er schon sagt, es war sein Riesenfehler zu verkaufen, als Trump an die Macht gekommen ist. Er ist in der Lage, durchzuhalten. Das ist schon mal eine Mega-Voraussetzung dafür, dass ich auch glaube, dass diese annualisierte Rendite von 5,56% deutlich besser laufen wird in den nächsten Jahren.
Ja, es sei denn, es ist so eine offenbare Überteuerung wie bei Shopify zum Beispiel. Ja. Ne? Da hat er einfach 300% mal ein bisschen was mitgenommen, das war ja auch richtig.
Ja. Machen wir weiter.
Apple. Genau, 2,88%, also auch hier einen ordentlichen Betrag und auch, ja, deutlich im Plus, muss man sagen, fast verdreifacht mit 180%. Also auch das, ja, sehr, sehr gut. Dann kommt der erste Dividendenwert, Münchner Rückversicherung.
Dann ein ETF auf den Nasdaq 100, auch hier 54% im Plus. Paychex, ich glaube, er hört unseren Podcast.
Ja, Gott sei Dank.
Machst du weiter?
Ja, Facebook ist dann mit dabei, ja, also sprich Meta, und ist da sicherlich jetzt auch wieder, ja, ich sag mal, wieder oben auf nach einem zwischenzeitlichen Schock. Amazon und Alphabet, um die zwei gleich mit zu nennen, ja, ein Anzug, die Big Techs sind natürlich hier jetzt, ich sag mal, vollständig. Da sind alle mit dabei, und ich glaube, das ist natürlich auch langfristig kein Fehler, wobei bei Amazon natürlich noch ein Ticken im Minus ist, ist er also ein bisschen teurer reingekommen, als das vielleicht hätte eher passieren können, aber ich glaube, das ist eine Zeit, die sich relativ schnell auch wieder drehen wird. Hannover Rück ist wie die Münchner Rück auch
spannendes
mit dabei.
Unternehmen natürlich auch. Also man geht auch davon aus, dass sie die Dividenden in den nächsten Jahren schön erhöhen werden. Weiter geht es mit Visa, BAT, der Deutschen Post und Unilever. Dann gehen wir ins Ölgeschäft. Willst du das mal?
Ja, Shell ist mit dabei. Sartorius, sicherlich jetzt auch ein Stück weit runtergekommen von einer sehr, ja, guten. Also er ist schon jetzt immer noch 100% im Plus, was wirklich großartig, ja, ist. Das heißt, er ist sehr, sehr früh reingegangen und hat jetzt trotz des Kursverlustes, war, ja, also zwischenzeitlich schon deutlich höher. Ne? Die Position hat also schon deutlich mehr gehabt zwischenzeitlich. CVS Health, ja, ist so am Drehen, aber es ist ja letztendlich auch ein Dividendenwert. Exxon ist mit dabei und, ja, dann einer deiner Lieblingsunternehmen, PepsiCo.
Ich streiche die Pepsi-Flasche. Dann, Cisco, jetzt, genau, hat er auch noch Splunk mit im Depot. Also sind wir eigentlich bei 81 Positionen sozusagen.
Genau, kann, ja, richtig, das stimmt. Ja, Enel schließt sich an, Omega Healthcare, Johnson & Johnson ist mit dabei, Mastercard, also auch die großen Namen sind,
genau,
hier,
also
mit
jetzt
dabei.
Haben wir schon die Top 50 seines Depots durch. Ja, also das sind...
Also die 50%.
Genau, also die Unternehmen, die 50% seines Depots machen, das sind 23 Stück an der Zahl. Wie gesagt, er hat 80. Und da ist, wir laden das hoch, wir stellen das einfach mal zur Verfügung. Das kann sich jeder wirklich mal anschauen. Link gibt es auch dazu in den Shownotes, dürfen wir gleich beim Hochladen nicht vergessen.
Ja, wenn Lars das will.
Wenn Lars das möchte.
Sollten wir vielleicht vorher fragen.
Jetzt ist natürlich die Frage... Was würdest du machen? Soll ich anfangen, willst du anfangen?
Fang mal an.
Ich würde mal was ganz Unkonventionelles machen. Warum? Ich sortiere jetzt einfach mal diese Excel nach absoluten Performance, ja? Er hat gerade mal von 80 Positionen, und er kann Stockpicking, hat er gerade mal 23 Positionen, die im Minus sind. Und das ist schon mal, das zeigt, er ist in der Lage, mit seiner Lila-Laune-Bär-Strategie hier tatsächlich auch gute Unternehmen zu picken. Also, er kann durchhalten, er kann gute Unternehmen picken. Was würde ich jetzt machen? Weil ich glaube, man zahlt schon einiges an Steuern, wenn man hier jetzt anfängt, blind und wahllos zu verkaufen. Und ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg, Marcel. Und das, da würdest du nie drauf kommen, dass ich das jetzt mache. Ja? Okay. Also, er hat sein Depot bei der Comdirect. Ich würde ein zweites Depot eröffnen. Und jetzt würde ich mir eine Liste machen mit 40 Unternehmen, aus diesem Depot, wo ich sage, die will ich auf jeden Fall haben. Und die anderen würde ich transferieren auf das andere Depot. Damit ich nicht gezwungen bin, zu verkaufen, um Steuern zu bezahlen, weil hier bestimmt auch einige Unternehmen dabei sind, und vielleicht noch eine kleine Checkliste machen. So einen kleinen Haken: wird das Unternehmen in 10 Jahren erfolgreicher sein als heute? Und vielleicht 2, 3 Sätze dazu aufschreiben. Bei einem 228.000 € Depot sollte man sich das machen. Wenn ich sage ja, aber ich sehe sie nicht in den Top 40, ab in das andere Depot, ab aus dem Sichtfeld, wenn er das Geld nicht braucht. Und wenn er sagt, er braucht das Geld nicht, dann habe ich danach mein Depot bei der Comdirect mit den 40 Unternehmen, mit denen ich mich identifiziere, wo ich sage, das passt. Und wenn er dann jetzt sagt, jetzt will er einen Dividendenwert kaufen, dann super gerne. Aber ich sehe hier große Unternehmen. Ich sehe hier keine kleinen Unternehmen. Und genau das fehlt mir. Und deswegen würde ich anfangen hier, tatsächlich, also in der breiten Masse sehe ich keine kleinen Unternehmen. Deswegen würde ich hier einen MSCI Small Cap ETF kaufen auf die gesamte Welt. Ja, um einfach diese Diversifizierung noch mit dabei haben, zu haben. Und dann würde ich einfach laufen lassen. Also ich finde, er macht sich hier schlechter, als er ist. Ich würde aber die Steuern versuchen zu vermeiden. Vielleicht mal, wenn hier wirklich ein großer Verlust ist, vielleicht auch mal was gegenrechnen. Das könnte man machen. Aber ich würde jetzt nicht, weil er kann durchhalten. Das hat er gezeigt. Die 5,56% sind nur auf dem Papier. Deswegen, ich würde hier aussortieren, was ich nicht mehr sehen will, rein in ein anderes Depot, ETF, Small Cap ETF und dann anfangen, sich vielmehr noch mit den Unternehmen, die man kauft, zu identifizieren, aufschreiben. Was ist meine Idee? Warum glaube ich, dass sie in 10 Jahren höher stehen als heute? Er ist interessiert an der Börse, sonst hätte er keine 80 Positionen im Depot. Also er soll sich mal nicht unter den Schatten stellen, sondern kurz ein bisschen Tabelle machen. Was will ich sehen jeden Tag, wenn ich reingucke? Was nicht? Und dann guckt man halt nur noch einmal im Jahr rein.
Ja.
Es wird nicht alles schlechter laufen.
Ja, gut, wenn man interessiert ist, wird man das wahrscheinlich nicht nur einmal im Jahr machen.
Ja, aber ich würde das trennen. Ich würde die Unternehmen, wo ich sage, die will ich auf jeden Fall halten in 10 Jahren, bin mir nicht sicher. Und dann kann man da auch vielleicht mal da mal Gewinne mitnehmen, hier mal Gewinne mitnehmen. Aber ich würde es jetzt erstmal separieren, ich würde es mal aufräumen. Oder wenn man sagt, ich will gar keine 2 Depots machen, mach dir eine Excel. Mach dir Tabelle A, Tabelle B, bring Ordnung und Struktur rein.
Okay.
Aber ein ETF auf Small Cap, glaube ich, weltweit könnte hier passen. So würde ich es machen. Ich finde das Depot nicht schlecht.
Nein, schlecht ist es definitiv nicht. Ne? Das zeigen ja auch die Erfolge. Also das muss man ja einfach so festhalten.
Was hältst du davon, von meiner Idee?
Ja, absolut. Kann man durchaus so machen. Ne? Struktur und beziehungsweise dann natürlich fokussieren. Ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde tatsächlich also auch reduzieren an Anzahl der Positionen. Einfach schon
egal, deswegen, die Steuer sagt.
Nein, nicht einfach pauschal blind. Das macht man ja im laufenden Prozess. Ne? Hier muss man ja nicht Nägel mit Köpfen von Tag 1 zum Tag 2 machen. Man kann ja im Laufe eines Jahres sagen, okay, hier das Unternehmen X habe ich damals aus einer lila Laune gekauft. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich überhaupt noch erinnere, was genau der Grund war für den Kauf.
Ja.
Wenn ich das nicht mehr kann, dann weiß ich schon mal, ist das ein Kandidat zum nächsten Gewinn mitnehmen.
Genau.
Wenn ich jetzt aber vielleicht mal aussortieren möchte, wie würde ich da vorgehen? Da würde ich natürlich die Unternehmen, die ich jetzt habe im Depot, einzeln auch bewerten, nachdem, auf welchen Grund habe ich gekauft, wie langfristig habe ich die gekauft und besteht das überhaupt noch? Also ist dieser Investment Case, der damals eingetreten ist, als mein Impulskauf kam, überhaupt noch haltbar? Macht das überhaupt Sinn? Und vor allen Dingen, wie sehr glaube ich jetzt noch dran? Und da bin ich bei dir mit den 10 Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren von mir aus auch. Ne? Also wirklich richtig langfristig mal draufschauen, macht das Ganze hier Sinn? So, da werden sich sicherlich hier und da ein paar ergeben, die einfach verkaufenswert sind. Und gegebenenfalls kann man die dann einfach auch mal, ich sag mal, immer ein bisschen klug angepasst an Pauschbetrag, ne? Beziehungsweise auch ist mal hier und da Verlustpositionen entstanden, die ich vielleicht wirklich nicht mehr halten möchte, dann kann ich das schön bereinigen. Das muss man alles nicht von heute auf morgen machen, das kann man alles schön im Laufe 1, 2, 3 Jahre auch einfach vonstatten bringen. Niemand muss dir, oder du musst dich ja nicht rechtfertigen, dass du morgen jetzt nur noch das halbe Depot haben musst. Das ist ja Quatsch.
Genau.
Ne? Das kann ja jeder so ganz langsam für sich umbauen, wenn das überhaupt nötig ist. Ne? Das muss ja auch wiederum selber wissen. Wenn du dich mit allen Unternehmen halt wohlfühlst, dann geh halt mit den 80, ist ja auch kein Thema. Genau, was ich machen würde, wenn ich welche finden würde, die da raus müssen oder raus sollten, weil ich eben nicht mehr weiß, warum die jetzt in 10 Jahren, 20, 50 Jahren besser dastehen, würde ich tatsächlich die 40, zum Beispiel 40, ne, ist ja immer nur eine Pi mal Daumen-Marke, wenn es 45 sind, ist es auch nicht schlimm, würde ich schauen, welche Aktien von denen sind gerade mal zurückgekommen. Das heißt, hier würde ich nicht mehr auf die Breite gehen, ich würde auf die Chancen nutzen, um hier wieder aufzustocken. Das heißt, angenommen, jetzt mal gesponnen, Apple, ich bin überzeugt, geht 15% nach unten, weil, keine Ahnung, iPhone-Verkäufe doch nicht so stark, dann da vielleicht partiell die Chance nutzen, um nachzukaufen. Ja, weil ich meine, er hat ja nirgendwo das Risiko, dass der Depotanteil von einer Position hier in exorbitant groß ist. Er will nicht mehr über die 10% kommen. Von den 10% ist die Größe ja schon noch weit entfernt. Ne? Also macht ein Drittel von 10%. Insofern kann man hier schön Stockpicking nachtragen und dann einfach aufkaufen, noch ein Stück, einfach die Position vergrößern und das über die Jahre natürlich dann auch mitwachsen lassen. Das würde ich machen. Ich glaube, da gibt es ein paar Positionen, wo ich selber sagen würde, ja, würde ich auch rausgeben. Ne? Also gerade das Ganze, die Altökonomie, vielleicht muss man auch nicht zwei Rückversicherungen haben, als Beispiel. Ne? Muss ich vielleicht die ein oder andere kleine Putze überhaupt noch im Depot haben oder ist es vielleicht auch sinnvoll, da vielleicht mal einen Exit zu ziehen und sagen, okay, brauche ich vielleicht wirklich nicht. Habe ich vielleicht zu viel von manchen Sachen, wie vielleicht Konsumgüter? Ne? Auch das kann man sich, die Frage kann man sich berechtigt stellen. Und ja, ob jetzt der Nasdaq-ETF notwendig ist, wenn man doch recht viel Tech hat, ist auch die nächste Frage. Ne? Also da kann man sich durchaus mal so ein bisschen durchfitzen und die Strategie würde ich dann wählen und dann eben tatsächlich eher auf Dividendenwachstum, aber auch weiterhin auf Wachstumstitel setzen, weil die verändern einfach die Welt in Zukunft.
Ich würde sagen, dabei lassen wir das bestehen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Lars, dass du hier mitgemacht hast. Also wirklich tolles Unternehmen. Ich würde mich nicht zu sehr unter den Pantoffel stellen. Kommen wir zur Community-Frage. Und nein, ich bin es nicht, der gefragt hat. Aber uns hat eine Frage auf Instagram erreicht, lieber Marcel.
Ja.
Der Philipp fragt, apropos schwedische Unternehmen, ich bin am 30.04. bei Nibe Industries eingestiegen. Scheinbar zum denkbar schlechten Zeitpunkt. 40% Verlust seitdem, aber warum? Eigentlich toller Wachstumsmarkt, vielleicht habt ihr eine Analyse hierzu.
Ja.
Es ist weiterhin ein tolles Unternehmen. Es ist so brutal gut gelaufen die letzten Jahre. Es hat ja teilweise irgendwie fast 2% im Schnitt pro Monat gemacht, kumuliert.
Ja.
Dass hier irgendwann mal die Luft rauskommt, verständlich. Wir haben jetzt eine Bewertung KGV von 27, immer noch sportlich. Sie wollen zweistellig wachsen. Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ich überzeugt bin, nochmal ganz kurz meinen Investment Case durchgehen, ja, ist der noch gegeben, sehe ich das Unternehmen immer noch stärker in 10 Jahren, nachkaufen.
Ja, kann aber verstehen, dass er da,
ja, ne, klar.
Ist das nicht, weil du hast ja gerade gesagt, die ist 2% im Monat und so gestiegen, ne? Da ist eine Korrektur, alles kein Thema, aber sie korrigiert ja nicht, sie crasht ja völlig ab, ne? Das darf man ja nicht vergessen, seit April ist diese Aktie einfach nochmal halbiert, also das ist schon ziemlich heavy. Man fragt sich ein bisschen, warum, und ich kann die Frage total nachvollziehen, weil fundamental, machen wir uns jetzt vor, die Produkte von Nibe sind alle nachhaltig, sind top für Verbraucher geeignet, sind auch gut nachgefragt, das Wachstum ist intakt. Also entweder war die Bewertung so utopisch hoch zwischenzeitlich, aber auch, oder man haben jetzt ja wirklich eine wahnsinnige Unterbewertung, ja, oder irgendwas, ja, was wir eben nicht sehen. Und das wird spannend. Ja. Also, keine Ahnung, ich finde es auch ein absolutes Unverständnis. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass diese starke Unterstützung bei 6,50 nochmal bricht, aber auch da ging es jetzt nochmal runter, auch das Verkaufssignale auf eigentlich günstigem Niveau. Es ist schwierig und die Frage ist absolut nachvollziehbar. Ich habe darauf leider aktuell keine Antwort. Würde mich auch tatsächlich vor einer Investition aktuell neu oder auch zum Nachkauf, würde ich mich hier tatsächlich fernhalten, weil das mir einfach noch, also A, kein Boden in Sicht, B, viel zu starker Abverkauf innerhalb von wenigen Monaten. Ja. Das ist völlig, das hat nichts mit Korrektur zu tun, das ist Crash. Ne? Also das ist wirklich ein Crash-Chart, gerade auch in den letzten Monaten. Abwarten. Abwarten, bis hier tatsächlich ein bisschen ja, Rückenwind kommt mit besseren Nachrichten und vielleicht auch.
George Brunstam, der Aufsichtsratsvorsitzende, ist verstorben. Plötzlich.
Wann war das?
Am 1.9.
Ja.
Ich weiß nicht, aber wie der Kurs
ist,
da.
Da war er schon, war der Kurs ja schon weit unter Druck. Also da, das ist ja jetzt, also
das aber hier kommt dem, irgendwie alles so ein bisschen.
Ja, passt irgendwie nicht so. Also vielleicht den Fokus eher auf andere setzen, würde ich jetzt sagen. Die langfristige Story ist trotzdem intakt, bin ich der Meinung.
Kommen wir zur Investment-Idee der Woche. Und Marcel, du darfst.
Ja, ich habe, Philipp, etwas beobachtet. Ich weiß, ich arbeite ja öfter mal in der Stadt.
Ja.
In Leipzig, in der Stadt, das heißt auch da sehr viele verschiedene Menschen sämtlicher Alter und Generationen. Und bei den Teenies, und speziell bei den Teenies, ist mir aufgefallen, so ich würde sagen, so alles, was zwischen 12 und 18, 19 ist, da laufen sehr viele Teenies. Es kann auch gefühlt sein, ne? Deswegen, ich brauche jetzt hier die Hilfe der Community, ob das auch in anderen Städten so ist, ob das auch euch auffällt, wenn ihr mit offenen Augen auf die Kante läuft. Enorm viele Teenies tragen aktuell originale Fußballtrikots als normale
Kleidung.
Es ist unfassbar auffällig.
Du hast recht.
Entweder ist es ein Trend, den ich jetzt erst so im Highlife mitbekomme. Ich habe es nicht gelesen. Ich folge weder Promiflash noch irgendwelchen anderen. Die Kids laufen aktuell mit jeglichen Trikots rum.
Ja.
Und daran könnte ich mir gut vorstellen, weil sie auch jetzt nicht, wie wir früher vielleicht, also keine Ahnung, ne, so irgendwelche Duplikate von irgendwoher geschenkt bekommen haben. So, da konnte ich auch nichts dafür. Exkurs. Ende.
Relax, also, Madrid.
wenn man sich so ein Real Madrid-Trikot, und das sieht man sehr häufig zum Beispiel, ne, anschaut, das sind auch alles neue, also ja, kann man erkennen, wenn man ein bisschen mit Fußball sich ein bisschen auseinandersetzt.
Du riechst dann immer dran,
ob man die hat, nach Schweiß riechen. Ich sag mal, je nach Größe, zwischen 80 bis 100 Euro, wenn die beflockt sind, ja, was meistens der Fall ist, ja, ja, dann sind da bis zu 150 Euro Umsatz drin. Ja. Und davon geht ein großer Teil Richtung Adidas in dem Falle, ne, oder ja, auch Nike bei anderen, ja, Vereinen, wie zum Beispiel Paris Saint-Germain, was auch sehr häufig zu sehen ist.
Ja.
Also, wäre mal spannend, ist das ein weltweiter Trend? Ist das ein Trend, der in vielen Städten so zu sehen ist oder vielleicht in ganz Deutschland so, ja, gesehen ist? Und ich glaube, das könnte durchaus etwas sein, was dazu führt, dass Nike, Adidas und vielleicht auch Puma, ja, ja, wenn es viele Dortmund-Fans gibt, durchaus Rückenwind geben könnte.
Ich glaube auch tatsächlich, also ich war letztens in einem Fußballstore, wie viel Geld die Leute ausgeben.
Absolut, ja.
Für Klamotten vom Fußballverein.
Schönes Beispiel auch, jetzt letztes Wochenende, das neue, ich weiß nicht, das ist ein Ausweichtrikot von RB Leipzig, dieses blaue. So ein
hellblaues, ja, das, ne, hängt überall.
Plötzlich, die Leute, die da durch die Stadt gelaufen sind, hatten das alle schon.
Nee, das kannst du kaufen. Ich war heute drin. Ja,
ist schon klar, aber die haben es halt sofort gekauft. Ja, Wahnsinn. Also, obwohl sie wahrscheinlich schon 3, 4, 5 zu Hause haben.
Wahnsinn.
Also, so geht es ja jedem Fan irgendwo. Und das, ja, ist schon ziemlich heavy. Das, also, ist auch ein Geschäftsmodell übrigens, was immer mehr Vereine machen, Sondertrikots rausbringen, ja, ne, Wiesentrikot, klar, beim FC Bayern oder was auch immer. Das sind ja alles, ja, Vervielfältigungen, wo man sagt, okay, da könnte noch mehr Markt angreifen. Also spannende Idee. Ich weiß nicht, ob es überall so ist.
Wir haben natürlich auch unsere M4U-Watchlist. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und da checken wir jetzt immer, ob die unsere Investment-Idee es vielleicht auf unsere Watchlist und gegebenenfalls in unserem Fonds schaffen könnte. Und ich habe mir mal angeschaut, also tatsächlich Nike, die Kapitalrendite liegt bei 20%, unser Fonds ist schon bei 30, aber die Bruttomarge von Nike bei unfassbaren 72%, unser Fonds gerade mal bei 56, dann die operative Marge bei 27, unser Fonds bei 21, die Cash Conversion, also sie schaffen es aus Gewinn je Aktie ordentlich Free Cashflow rauszuholen, 96%, sehr hoch, wir sind schon bei 111%, Interest Cover, ja, also das ist, ihre Zinsaufwendungen werden durch das 20-fache vom EBIT gedeckt, sehr gut. Und die Free Cashflow-Rendite, auch mit 3,4%, sehr, sehr gut. Hier ist unser MVI-Fonds nur bei 3,14%. Also ich würde sagen, wir nehmen sie mal mit auf die Watchlist. Charttechnisch, wenn du mal sagst, könnte man einsteigen. Also ich glaube, hier muss es wirklich eine Monsterchance geben. Aber ich würde sagen, wir verfolgen sie mal weiter, oder?
Absolut. Also sie fallen ja aktuell noch recht, ja, regelmäßig. Insofern kann man hier sicherlich noch ein bisschen abwarten. Und ich glaube auch, dass die Unterstützung Richtung 82 Dollar, ja, nochmal sichtbar sein wird. Das sind nochmal 10 Dollar weniger als jetzt.
Ich hatte ja eine Story gemacht auf Instagram wegen Burggraben. Das findet ihr jetzt auch noch in der Watchlist. Wir gehen da jetzt nicht so drauf ein. Kennst du Harry Yu?
Nein.
Harry Yu kauft für 860.000 Dollar Aktien von Broadcom am 15.09. Insgesamt exakt 1.000 Aktien hat er gekauft. Was ist das Besondere? Er ist Direktor, also er ist im Aufsichtsrat. Und das Besondere, er kauft sie direkt an der Börse und nicht über ein Bezugsprogramm.
Oh, okay.
Und das finde ich sehr, sehr spannend. Warum?
Da steht einer dahinter, ne?
Da steht einer dahinter und man könnte vielleicht meinen, er weiß vielleicht etwas, was andere nicht wissen. Mhm. Und deswegen meine Investmentidee, Broadcom diese Woche.
Okay, ja, ist auch spannend.
Jetzt ist meine Frage an dich. Gibt es eigentlich Quartalszahlen nächste Woche?
Ja, also Quartalszahlen ist ein sehr gutes Thema, weil ist ja aktuell nicht so viel los und tatsächlich, ja, haben wir auch ihr FedEx jetzt zuletzt gesehen und so, aber für die kommende Woche stehen trotzdem ein paar interessante ein und zwar, weil wir auch investiert sind, Cintas zum Beispiel wird die Bücher nochmal öffnen, Verbio wird zeigen, was los ist, hier aus Leipzig, ja, das Unternehmen, Paychex, sehr cool, am Mittwoch, auch das wird uns sicherlich interessieren, dann ein wichtiger Wert für die Halbleiterbranche mit Micron Technology, auch, ja, immer ganz spannend und am Donnerstag, die besagte gerade, Nike. Und Accenture ist ja auch dabei. Hui. Ah, da sind schon schön, ein paar interessante, spannende Werte.
Montag gibt es Dividenden von Shell, McDonald's, Duke Energy. Am Dienstag United Health, Linde, L3, Harris, Skywork Solution. Mittwoch Equinix, EA, Dominion Energy, Eni, Old Dominion Freight Line. Am Donnerstag Qualcomm, die HSBC, Rio Tinto. Am Freitag BlackRock, Lockheed Martin, BP, Glencore. Also hier ist für jeden, und Waste Management, hier ist für jeden was dabei.
Genau.
Ich würde vorschlagen, wir machen einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies. Und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.